Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Hallo, einen angenehmen Mittwochmittag. Hier sind die Philosophischen Brocken. Am Mikrofon Ulrike Kadi. Ich begrüße Sie zu einer Sendung, in der in 55 Minuten ein schwieriges Thema zu behandeln sein wird. Ein Thema zwischen Psychoanalyse, Sexualwissenschaft, Medizin, Psychologie, Rechtswissenschaft und Diskurstheorie. Die heutigen philosophischen Brocken tragen den Titel Die Pädophilen. Das Sexuelle und die Sexualität sind nicht nur Teil von vielen Geschichten, sondern sie haben auch eine Geschichte. Der Frankfurter Psychoanalytiker Raimund Reiche beschreibt in seinem Text Homosexualisierung der Sexualität Veränderungen im letzten Jahrhundert, die unser aktuelles Verständnis von Sexualität betreffen. Reiche bezieht sich in diesem Text auf eine bekannte Position von Michel Foucault aus Sexualität und Wahrheit. Dort betont Foucault, dass Sexualität nicht unterdrückt wird von dem, was Kapitalismus genannt wird, sondern dass es umgekehrt läuft. Es wird gerade durch den Kapitalismus Sexualität in der Form, in der wir sie kennen, erst produziert. Das, was wir unter Sexualität verstehen, ist gemacht. Sexualität ist, zumindest Foucault zufolge, nichts Natürliches, keine zugrunde liegende Realität, sondern ein oberflächliches Gefüge, ein Netz. In diesem Netz hängen Körper, Lust, Steigerung von Lust, Diskursbeförderung, Erkenntnisbildung, auch eine Verstärkung von Kontrolle und deren Mechanismen. Foucault unterscheidet nun vier Hauptfiguren des Sexualitätsdispositivs, in denen er unsere Organisationsform von Sexualität passend gefasst findet. Was ist ein Dispositiv? Ein Dispositiv ist ein Begriff, mit dem Foucault arbeitet, und er versteht darunter ein heterogenes Ensemble, das sich zusammensetzt aus Diskursen, verschiedensten Einrichtungen, aus begrifflichen und anderen Festlegungen, aus Vorgaben, Gesetzen, Verboten, aus wissenschaftlichem und unwissenschaftlichem, aus Gesagtem und Ungesagtem. Vereinfacht könnten wir sagen, ein Dispositiv ist ein Denkrahmen. Die vier Hauptfiguren des vorherrschenden Sexualitätsdispositivs sind für Foucault im 20. Jahrhundert die hysterische Frau, das masturbierende Kind, das familienplanende Paar und der perverse Erwachsene. Diese Figuren haben sich aus etwas entwickelt, was Foucault vage das Allianzdispositiv früherer Zeiten nennt. Die vier Figuren sind Protagonisten der Sexualität. Sie sind Gegenstand von Diskussionen, von privater und politischer Aufmerksamkeit. Sie werden erforscht, es wird über sie gemunkelt und sie bekommen genau durch all diese Formen der Bezugnahme eine Stabilität. Raimund Reiche stimmt Foucault nun nur teilweise zu. Die vier Figuren charakterisierten den Rahmen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, sagt Reiche. Aber das von Foucault beschriebene Sexualitätsdispositiv reiche eben nur bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Dann hätte es gewechselt. Seither ist ein neues Dispositiv bestimmend für unsere Diskurse über Sexualität. Reiche charakterisiert auch dieses Dispositiv mit einer Typologie, die aus vier Konstellationen besteht, nämlich die an den Mann angeglichene Frau, der an die Frau angeglichene Mann, das masturbierende Paar, das missbrauchte Kind. Am 15. Juni hat im Wiener Leopold-Museum eine Podiumsdiskussion stattgefunden und die hat angeknüpft an den vierten Figuren dieser beiden Sexualitätsdispositive von Reiche und von Foucault, an Reiches missbrauchten Kind und an Foucaults perversen Erwachsenen. Die von der Sigmund Freud Gesellschaft veranstaltete Podiumsdiskussion trug den Titel Pädophilie und war damit einem Thema gewidmet, das auch aktuell in den unterschiedlichsten Kontexten für medialen Aufruhr sorgt. In Deutschland in Zusammenhang mit dem Politiker Sebastian Edati und seinem Besitz von kinderpornografischem Material, in Österreich in Zusammenhang mit institutionellem Kindesmissbrauch in staatlichen und kirchlichen Einrichtungen. Wie kommt eine Podiumsdiskussion über Pädophilie in das Wiener Leopold-Museum? In der Sammlung Leopold findet sich eine große Zahl von Bildern des Malers Egon Schiele. Ein dort eingerichtetes Egon Schiele-Dokumentationszentrum unterstreicht das besondere Interesse des Sammlerpaares Rudolf und Elisabeth Leopold an Leben und Werk dieses Künstlers. Von Egon Schiele, einem Aushängeschild der Wiener modernen Malerei des Frühexpressionismus, gibt es eine Reihe von Bildern mit nackten Jugendlichen, die er nach Modell gemalt hat. Es waren minderjährige Subjekte, was Schiele in Konflikt mit dem gesellschaftlichen Umfeld und auch mit Polizei und Gerichten gebracht hat. Für die Sammler hat das alles nichts mit Pädophilie zu tun. Hören Sie zunächst Dietrich Leopold, den Sohn des verstorbenen Museumsdirektors Rudolf Leopold und seiner Frau Elisabeth. Er hat Germanistik, Psychologie und Theologie studiert und ist heute Teil des Vorstands des Leopold-Museums.
Ich werde wahrscheinlich einige Leute und einige auch, die hier sitzen, enttäuschen. Also aus unserer Sicht ist Schiele kein Pädophiler im engeren Sinn. Sicherlich, glauben wir, gibt die Faktenlage und die Dokumentenlage nicht her, dass er ein pädophiler Straftäter gewesen ist. Er hatte aber sehr wohl ein Interesse für die Geschlechtlichkeit, für das geschlechtliche Dasein von Kindern und Jugendlichen. Und wenn ich jetzt sage Interesse, dann klingt das so abgehoben und zerebral, sozusagen hirnig. Aber natürlich kommt das Interesse auch aus tieferen Gründen. Und er selber, niemand anderes Schiller, hat das besser gewusst, dass ein Interesse auch etwas mit Hoden und Schwanz zu tun hat und nicht nur mit dem Herzen und mit dem Hirn.
In welchem Umfeld sind die Vorwürfe gegenüber Schiele entstanden? Dietrich Leopold schildert Details.
Uns ist bekannt, dass in den Ateliers von Schiele die Kinder aus- und eingegangen sind. Und dass er die, sagen wir, sprechen wir vielleicht besser von Jugendlichen, weil Kinder waren es weniger, also die Jugendlichen auch aufgefordert hat, für ihr Modell zu stehen, zu liegen, zu sitzen. Natürlich eben auch als Nacktmodell. Und klar ist, er hat keinen Erziehungsberechtigten gefragt. Wir werden wahrscheinlich zu diesem Thema dann noch weiter hören. Auf der anderen Seite ist wieder klar, die Kinder scheinen sich wohl gefühlt zu haben bei ihm, in dieser freien, nonchalanten, ruhigen Atmosphäre seines Ateliers. Ich weiß nicht, ob diese Assoziation es berechtigt ist, wenn Sie sich an den Film erinnern, das Weiße Band, wie die Erziehung unter Umständen sonst vor sich gegangen ist, kann man sich leicht vorstellen, wie angenehm eine libertäre, freie Atmosphäre zu einem Künstlerateliers war und dass die Kinder vielleicht lieber dort gewesen sind als zu Hause. Dieser Umstand hat auch zu dem berühmten Gefängnisaufenthalt geführt, Neulenkbacher Affäre, auf die ich jetzt kurz eingehen möchte. Dazwischen liegt auch etwas, was ich erwähnen möchte, Romau. Er ist mit seiner Lebensgefährtin in der Walli für ein halbes Jahr nach Romau gezogen und wurde dann dort mehr oder weniger aus der Stadt geworfen. Er hat behauptet, ja, weil er ein Sozialist ist, aber in Wirklichkeit, auch dort hat er Jugendliche als Modelle verwendet und auf der öffentlich einsehbaren Terrasse ein Mädchen, eine Minderjährige, als Nacktmodell verwendet. Auch das wäre dann vielleicht zu besprechen, ob man das heute noch so bedenkenlos tun würde. Und das war auch der Anlass, dass die Schieles dann aus Roma, also nicht die Schieles, der Schiele und dann die Valle Neuzil bewohnt wurden, wegzuziehen und nach Neulenkbach. Und in Neulenkbach war das Atelierhaus, das sie gemietet haben, etwas abseits des Ortes. Und ein Mädchen, eine 14-Jährige, sozusagen aus einem guten Haus, ein pensionierter Marineoffizier, wieder der Adel, hat den Schiele sozusagen verfolgt, hat sich auch bewaffnet mit einem Katalog des Künstlerhauses, um zu zeigen, dass ich schon weiß, worum es da geht. Der Schiele wollte von mir nichts wissen, aber sie stand eines Abends, es regnete, also vor der Ateliertür und hat gesagt, sie will also nicht mehr nach Hause. Ja, zu Hause behandelt man sie nicht gut, sie will zu ihrer Großmutter nach Wien. Und das Paar hat den Fehler gemacht, sie aufzunehmen, sie nicht im Wind und Regen zurückzubringen. Sie hat dort übernachtet, am nächsten Tag ging es dann nach Wien. Der Schiele hat eine Abendsoiree bei seinem Sammler im Reininghaus besucht und das mit der Großmutter hat nicht gestimmt. Also Valerie Neuzil hat mit dieser Tatjana von Rossig in einem Hotel übernachtet und am nächsten Tag ging es dann wieder zurück nach Neulenkbach. Aber dann war natürlich das Unglück schon geschehen, die Polizei war informiert und es kam zuvor Erhebungen. Und diese Vorerhebungen haben dann dazu geführt, dass der Schiele auch vernommen wurde und in Untersuchungshaft genommen wurde, weil man gefürchtet hat, er würde sich mit Kindern oder Jugendlichen absprechen, also Verdunkelungsgefahr. Man hat ihm also vorgeworfen Entführung einer Minderjährigen, man hat ihm vorgeworfen, was damals genannt wurde, Schändung. Also ein sexueller Übergriff, keine Vergewaltigung, das kann sein unsittliche Berührungen. Offenbar hat ein Kind nicht diese Tatjana von Rossig etwas in der Richtung bei den Voruntersuchungen angegeben. Und schließlich sittliches Ärgernis, weil, und das, bei dem ist es dann auch geblieben, an der Wand hing ein Halbakt von einem dieser Minderjährigen und die anderen Kinder konnten das sehen. Und daher, das ist dann übrig geblieben von dieser, also dessen wurde er sozusagen verurteilt und musste dann nach der Untersuchungshaft von 3 Wochen, 4 Tage im Gefängnis sitzen in St. Pölten.
An dem Podiumsgespräch im Leopold-Museum hat neben Dietert Leopold auch Hilde Berner teilgenommen. Stefan Döring, der Präsident der Sigmund Freud Gesellschaft und Leiter der Universitätsklinik für Psychoanalyse und Psychotherapie in Wien, hat das Gespräch moderiert. Er weist gleich zu Beginn auf Hilde Berners wichtige Beiträge zur Egon Schiele-Biografik hin.
Sie ist Schauspielerin, Drehbuchautorin und Schriftstellerin. Sie unterrichtet an der Universität Wien am Institut für Theater, Film und Medienwissenschaften. Und sie hat im Jahr 2009 einen biografischen Roman über Egon Schiele veröffentlicht, Tod und Mädchen, Egon Schiele und die Frauen. Ich kann es sehr empfehlen, ein hervorragend recherchiertes Buch mit ein klein wenig künstlerischem noch dazugegeben, aber man erfährt sehr, sehr viel über Schiele und es ist wunderbar zu lesen. Und es wird in diesem Jahr noch damit begonnen werden, dieses Buch zu verfilmen. Es wird also einen Schiele-Film geben, der auch, soweit ich weiß, Tod und Mädchen heißen soll.
Es gibt sehr, sehr wenig schriftliches Material, was ihm damals wirklich passiert ist. Es gibt Briefe von Reininghaus, dieser zitierte Brief von Reininghaus, einen Brief, den Schiele an Rössler, seinen Förderer, den Kunstkritiker Rössler, schreibt, wo er sich sehr schon als Opfer definiert, interessanterweise sagt, dass seine Naturliebe ihm da in den Quer gekommen ist. Das ist etwas, worüber ich jetzt nicht, worüber wir vielleicht sprechen können heute, noch dieser eigenartige Vergleich bei ihm, dass die Kinder und die Blumen sind irgendwie eins. Er hat ja nur die Natur geliebt und die Formen der Natur abbiegen wollen und jetzt hat man ihn deswegen eingesperrt und er sieht nicht ein, was er da Schlechtes getan hat. Die Geschichte mit der Tatjana, mit dem Mädchen, wurde ausführlich erzählt. So hat sie, so war das wahrscheinlich. Dieses Mädchen musste dann auch eine Untersuchung über sich ergehen lassen, ob sie noch Jungfrau ist oder nicht. Wenn man sich das vorstellt, das Mädchen war 13. Ziemlich unangenehm für das Kind. Sie war Jungfrau, also nichts passiert. Und das war auch sehr wichtig, dass dann diese Anklage wegen Schändung einer Minderjährigen zurückgezogen wurde. Sonst die Kinder, die in den Ateliers waren, erfährt man aus Briefen, dass es sogenannte Straßenkinder waren, zum Teil Bauernkinder, Straßenkinder, die nicht sehr behütet waren, die sicher nicht viel Geld bei Schiele verdient haben, die vielleicht über Zuckerl gekriegt haben und die es da drinnen einen lustigen Nachmittag bei ihm verbracht haben. Ich glaube auch nicht, dass er übergriffig wurde, und ich muss jetzt da eine Geschichte aus meiner Jugend erzählen. Ich bin aus dem Dorf und ich kann mich nicht mehr erinnern, wie alt ich war, aber es muss so Volksschulalter gewesen sein. Da hat es einen Fotografen gegeben, sehen noch genau das Haus, in dem er gewohnt hat, und zu dem sind Kinder gegangen, Mädchen gegangen, und hat gesagt, die horcht da ab, ob sie nicht lungenkrank sind, und das macht er mit dem Ohr, also ohne Stethoskop. Und jedes Mädchen, das einmal dorthin gegangen ist und abgehorcht worden ist, ist nicht mehr hingegangen. Ich bin dort nie hingegangen, ich habe es aus den Erzählungen gehört. Also ich denke, so wie sie sagen, wenn dort einmal was passiert ist, ein Kind blöd angegriffen wurde, geht es nicht mehr hin. Also selbst die kleinsten Kinder spüren, dass da was nicht stimmt, meiden diesen Menschen, meiden diesen Umgang. So spannend kann das gar nicht sein.
Die Frage, ob Kinder das, was sie in sexueller Hinsicht erleben mit Erwachsenen, angenehm oder unangenehm finden, gilt in der Literatur zur Pädophilie gerade nicht als Kriterium. In einem lesenswerten Artikel schreibt Sophinette Becker 1997 von der prinzipiellen Ungleichheit zwischen Kind und Erwachsenen in sexueller Hinsicht, und zwar solange ein Kind die Pubertät noch nicht durchgemacht hat. Das ist ein Faktum, das sich von Sándor Ferenczi weg über Jean Laplanche oder Martin Dannecker in der psychoanalytischen Literatur immer wieder bestätigt findet. Die Pubertät ist die Zeit der Objektfindung. Es ist die Zeit, in der die sexuellen Vorlieben eines Subjekts eine Stabilisierung, eine phantasmatische Fixierung erfahren. Vor einer solchen Aneignung des Liebesobjekts kann es keine Reziprozität zwischen Kind und Erwachsenen auf dem Feld des Sexuellen geben. Dem Kind wird etwas aufgedrängt, was es in seinen verschiedenen Dimensionen und Konnotationen gar nicht verstehen kann. Oftmals erleben Kinder allerdings gerade in pädophilen Annäherungen von Erwachsenen eine Intensität von Interesse und Zuwendung, die ihnen sonst abgeht. Beides, die strukturelle Unmöglichkeit für ein präpubertäres Kind, sexuelle Handlungen als solche zu identifizieren, und ein Mangel an Aufmerksamkeit und Interesse in ihrem Umfeld, machen es einem Kind oftmals unmöglich, sich der Annäherung eines Erwachsenen zu widersetzen. Die Dispositive zur Sexualität sind ganz wesentlich geprägt durch rechtliche Einschätzungen. Um die Frage zu beantworten, ob Schiele als ein Pädophiler anzusehen ist, sind daher juristische Klärungen erforderlich. Barbara Hellige ist Familienrichterin und Vorsteherin des Bezirksgerichts Döbling. Sie war 1998 bis 2007 Präsidentin der Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter. Sie ist seit 2009 Präsidentin der österreichischen Liga für Menschenrechte. 2011 bis 2013 war sie Leiterin der Kommission Wilhelminenberg zur Untersuchung der sexuellen Gewalt gegen Kinder im Wiener Heim am Wilhelminenberg. Hellige erläutert, welche juridischen Aspekte zu berücksichtigen sind.
Wir haben ja im gerichtlichen Umgang zwei verschiedenste Formen des Herangehens an die Thematik. Ich selbst komme aus dem Bereich des Familienrechts. wo also die Frage des Kindeswohls die zentrale Frage ist und jede gerichtliche Handlung sich am Kindeswohl orientiert. Das ist ein anderer Zugang als der strafrechtliche Zugang, der halt die Grenzen festlegt, ab wann der Staat seinen staatlichen Strafanspruch durchsetzt. Das ist der große Unterschied. Der übliche Zugang ist immer die Frage, war das strafbar oder war das nicht strafbar? Das ist natürlich aus der Tätersicht eine extrem wichtige Frage, aus der Kinderopfer, ich sage bewusst Kinder, nicht alle Kinder sind immer in allen Fällen Opfer, eine ganz andere Frage. Dazu kommen aber noch sehr komplizierte rechtliche Fragen, auf die ich jetzt nicht mehr eingehen werde, nämlich zum Beispiel das Grundrecht der Freiheit der Kunst, die natürlich, so wie viele Grundrechte, das ist kein grenzenloses Grundrecht, sondern die Grundrechte stehen immer in Beziehung, häufig mit anderen Grundrechten, und hier ist Privatsphäre, die körperliche Unversehrtheit und die psychische Unversehrtheit des Kindes ein Gegenwert. Also auch dieser Thematik muss man sich stellen, wenn es um die Frage geht, war das strafbar, was hier passiert ist. Also wenn wir die strafrechtliche Komponente einmal von außen betrachten, dann haben Sie schon vieles angesprochen, was auch im reellen Leben immer ein Problem ist. Da ist einerseits die Frage, wie alt waren die Kinder, eine große Frage. Darum kümmert man sich vielleicht gar nicht, wenn das Bauernkinder sind, die vorbeikommen. Weil die Frage unmündig, also unter 14 oder über 14, ist eine ganz, ganz wesentliche in diesem Zusammenhang. Die zweite Frage ist die, was ist hier jetzt die sexuelle Handlung? Und Sie haben es ja schon angesprochen, das ist alles nicht so einfach, wie man aufs Erste mal darstellt. Zum Beispiel die Frage, das Fotografieren von Kinder, von den Geschlechtsteilen von Kindern, ist per se keine geschlechtliche Handlung. Erstaunt vielleicht, also ich würde das aber gleichsetzen, die Idee, dass man sagt, das Malen und das Fotografieren verbunden muss damit sein, irgendein Geschlecht heutzutage, ich gehe jetzt nicht auf die verschiedenen Zeiten, eine geschlechtliche Handlung braucht man, und das Fotografieren ist nicht ohne weiteres eine derartige Handlung. Sehr wohl ist aber strafbar das Verbreiten und Herstellen von pornografischen Darstellungen von Kindern. Das ist ein eigener Straftatbestand. Ob das jetzt pornografische Darstellungen sind oder nicht, auf diese Diskussion will ich mich jetzt da nicht einlassen. Ich versuche nur begreiflich zu machen, das ist wiederum eine Frage. Nicht alles ist eine pornografische Darstellung. Das heißt, das Strafrecht agiert mit sehr präzisen Abgrenzungen und da ist man entweder drinnen oder draußen. Wenn man draußen ist, dann ist es eben keine Tat. Und das Ganze wird verschärft durch die Beweisschwierigkeiten. Hier haben wir noch das geschichtliche Problem dazu, aber in der Regelfall sind Beweisschwierigkeiten. Vor allem dann, wenn es keine Spuren gibt, vor allem dann, wenn die Kinder klein sind und die Frage auch der Möglichkeit, dass Kinder wiedergeben, was ihnen widerfahren ist, beziehungsweise was sie dabei, was körperlich ihnen widerfahren ist, ist ja eine schwierige Beweisproblematik. Das heißt, das Strafrecht stößt hier sehr leicht an Grenzen und Sie haben es ja sehr, sehr deutlich dargestellt. Also ich wage nicht zu sagen, wie die Prozesse ausgegangen wären heutzutage. Das ändert aber nichts, und das ist jetzt, glaube ich, schon das Entscheidende, dass es sehr, sehr viele Übergriffe gibt, die sehr wohl Übergriffe sind, aber nicht strafrechtlich relevant sind. Und das ist eine schwierig zu ziehende Grenze, und die deckt sich nicht immer mit den Grenzen, die man in der Öffentlichkeit oder in der öffentlichen Diskussion hier so darstellt. Zum Beispiel reicht nicht, nur noch um ein Beispiel aus dem Strafrecht, sondern es reicht nicht, dass der Täter sexuelle Fantasien hinter eine Handlung setzt. Also wenn ein Täter ein Kind, weil er Fußfetischist ist, den Fuß küsst oder liebkost, ist das noch keine strafrechtlich relevante Handlung.
Barbara Helliger kennt auch die Schwierigkeit, dass manche Kinder sexuelle Annäherungen Erwachsener als wünschenswert empfinden.
Auch das kommt vor, dass Kinder die Dinge gar nicht als Übergriff empfinden, weil ihnen noch das Wissen und das fehlt. Wir haben das erlebt, ich mache jetzt einen Sprung in unsere Willy-Minenberg-Kommission, da ist es doch immer wieder vorgekommen, dass Kinder, ehemalige Kinder gesagt haben, in dieser Welt, wo nichts als Gewalt geherrscht hat, waren wir manchmal froh, wenn jemand uns zärtlich berührt hat. Das ist eine vollkommen verkehrte Welt, macht aber deutlich, dass man, das ändert überhaupt nichts daran, dass das schwere Übergriffe waren, die natürlich zu ahnden sind, aber es heißt nichts anderes, als dass die Wahrnehmung der Kinder nicht das ist, was für unsere Beurteilung entscheidend sein darf, sondern für unsere Beurteilung muss entscheidend sein, was schadet jetzt dem Kind in seiner Entwicklung. Und da ist die Frage der sexuellen Integrität, der ungestörten Entwicklung einer sexuellen, gesunden Identität ein unglaublich hoher Wert. Das Problem ist, dass hier die Auffassungen, was man tun muss, um das zu gewährleisten, nicht immer vollkommen einheitlich beurteilt werden. Wir haben also gerade in diesem Bereich sowohl bei Sachverständigen als auch bei der Öffentlichkeit, als auch bei, ich sage es offen, uns Richtern und vor allem bei Eltern, teilweise etwas unterschiedliche Vorstellungen davon, wo die Grenzen liegen und was richtige Grenzen sind. Ein Beispiel, die Frage, das 12-jährige Mädchen geht gerne in der Früh zu seinem Vater ins Bett und kuscheln. Und die Mutter empfindet das als unerträglich, weil sie sagt, das geht nicht mehr. Für uns sehr schwierige Fragen, weil es da, glaube ich, nicht so die vollkommen klaren Regeln gibt.
Der vierte Teilnehmer des Podiumsgesprächs ist der Berliner Universitätsprofessor Klaus-Michael Beyer. Er, der Medizin und Philosophie studiert hat, hat in Deutschland ein Präventionsnetzwerk für Pädophile unter dem Titel »Kein Täter werden« aufgebaut. Beyer ist Direktor des Instituts für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin an der Berliner Charité und er ist vor einigen Monaten durch markante Äußerungen in der deutschen Öffentlichkeit aufgefallen, auf die Stefan Döring zunächst hinweist.
Dann wollen wir jetzt einen medizinisch-psychologischen Blick auf das Phänomen der Pädophilie werfen und es noch etwas genauer fokussieren, worum handelt es sich denn überhaupt bei der Pädophilie, wie häufig ist sie, wo tritt sie auf, bei wem tritt sie auf, wie sind die Erscheinungsformen der Pädophilie und wenn ich das vielleicht schon vorwegnehmen darf aus Ihrem Spiegel-Interview, Herr Professor Beyer, Sie legen ja sehr großen Wert darauf hervorzuheben, dass nicht jeder Mensch mit pädophiler Neigung gleichzeitig ein Straftäter ist. Und Sie gehen am Ende des Interviews ja sogar so weit, eine Spiegelfrage wie folgt zu beantworten. Der Spiegel fragt, wäre es in Ihren Augen wünschenswert, wenn pädophile Männer in der Regierung säßen? Sie sagen darauf, aus meiner Sicht spricht jedenfalls nichts dagegen, wenn ein pädophiler Mann eine exponierte Position in einer Gesellschaft übernimmt, solange er die volle Verantwortung für seine sexuelle Präferenz übernimmt und sein Verhalten sicher kontrolliert.
Das ist so, das würde ich jetzt nochmal für Sie erläutern. Zunächst einmal ein Glückwunsch für diese hochinteressante Veranstaltung, auch den Mut, sie durchzuführen. Ich habe jetzt ein bisschen gedacht, ob Sie im Verlauf vielleicht bedauern könnten, mich eingeladen zu haben, weil ich muss Ihnen jetzt ein bisschen wehtun. Ich muss Ihnen nämlich mitteilen, dass nach allen klinischen Kenntnissen, die wir haben, im Jugendalter bei den Menschen etwas entsteht, das nennen wir sexuelle Präferenzstruktur. Das ist bei jedem in bestimmter Weise manifestiert sich das, und zwar in Richtung des Geschlechts, auf welches Geschlecht bin ich orientiert, auf das männliche oder auf das weibliche, auf welches Körperschema bin ich orientiert, das kann das kindliche, das kann das jugendliche, das kann das erwachsene Körperschema sein, und welche Interaktion wünsche ich mir mit dem gegebenen Partner. Und all das finden Sie bei Menschen in den Begleitfantasien bei der Masturbation. Und wer wahrheitsgemäß Auskunft gibt über diese Fantasien, der teilt zugleich mit, wie seine Präferenzausrichtung ist. Und das steuert dann unsere Weltwahrnehmung, das steuert unsere Kontaktgestaltung, das steuert, wofür wir uns interessieren. Und zwar auch auf der Beziehungsebene, weil sich das vermischt. Jemand, der eine Pädophilie hat, das ist eine klinische Diagnose, es gibt die Weltgesundheitsorganisation, die hat ein Klassifikationssystem entwickelt, da ist die Pädophilie eine anerkannte Diagnose, dadurch gekennzeichnet, dass der Betreffende eben in seinen Fantasien das kindliche Körperschema als erregungssteigernd wahrnimmt. Und dann gibt es die Kriterien bei der amerikanischen Psychiatrievereinigung, derjenige muss darunter leiden, dass er eine solche Ausrichtung hat, was die allermeisten tun, weil sie merken, Moment mal, ich bin anders, hier sind bestimmte Dinge in meinem Kopf, von denen ich annehmen kann, dass sie dann nicht so relevant sind. Oder es führt zu der Beeinträchtigung der sexuellen Selbstbestimmung anderer, also Fremdgefährdung. Und das ist für uns der primäre Endpunkt, das eigentliche Kernkriterium. Da kann ich nur sagen, es klang ja an, dass wir in Deutschland ein Präventionsprojekt etabliert haben, seit jetzt fast 10 Jahren in Berlin haben wir da begonnen, aufgrund des Wissens, dass es eine Gruppe von Männern gibt. Wir können sagen, nach unseren empirischen Untersuchungen ist es 1% der Männer, die eine solche Ansprechbarkeit aufweisen. Die haben sie seit dem Jugendalter und wir wissen, diese Ansprechbarkeit ändert sich nicht so, wie sich die sexuelle Präferenzstruktur bei uns allen nicht ändert. Das kann jeder für sich selber überprüfen, ob das, was in seinen Begleitfantasien als erregungssteigernd wahrgenommen ist, kategorial sich im Laufe des Lebens häufig geändert hat oder ob das weitgehend gleich geblieben ist. Ich würde sagen, ich nehme es an, es ist bei Ihnen auch gleich geblieben, sonst nach der Veranstaltung bitte zu mir kommen, damit wir das nochmal vertiefen können. Ich kann nach all meinen klinischen Erfahrungen sagen, das ist stabil und zwar auch bei denen, die Präferenzbesonderheiten aufweisen, wie ein Fetischismus, klang mir an, oder ein Masochismus, ein Sadismus, die sagen alle, ich habe diese frühen Erinnerungen, da ging das los. Und das hat mich entweder irritiert oder ich habe gehofft, es geht weg. Oder ich habe mich darauf eingerichtet. Das aber geht bei der Pädophilie nicht in dem Sinne, dass sie es auswählen. Und sie finden dann, das ist kein Zufall, eine besondere Hinwendung zu Ehrenämtern, sie dann beginnen an Begegnungen mit Kindern zum pädagogischen Bereich. Oder sie nutzen Möglichkeiten, Kontakte zu Kindern zu erschließen. Und das, was ich höre, ich bin jetzt wirklich alles andere als ein EEG-Experte, ich bin ja mal sehr dankbar, dass ich jetzt diese Informationen erhalte, weist alles einen bestimmten Herangehensmodus auf, wo man den Kontakt zu Kindern möchte. Die halten sich in der Wohnung auf. Das ist alles sehr gut bekannt, läuft heute ganz genauso. Haben wir in Berlin zahlreiche Beispiele. Das Wien-Schneeball-System sind komischerweise immer Kinder aus sozial schwachen Familien, die einzig wünschen, Annahme, Akzeptanz, Anerkennung. Ich möchte etwas bedeuten. Und das ist sicher etwas, was Egon Schiele, wenn er sagt, Kinder und Jugendliche sind für mich das Größte, vermittelt hat. Das wird er, dieses Gefühl wird er gegeben haben, dass sie bedeutsame Wesen sind, dass er sie gerne um sich hat, dass er mit ihnen Zeit verbringen möchte. Und jetzt stellt sich die Frage, wenn eine solche Präferenzbesonderheit vorgelegen haben sollte, kann es entweder eine Ausrichtung auf das kindliche oder auf das jugendliche Körperschema gewesen sein. Letzteres nennen wir Hebephilie. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Wir können die Jugendstadien, die Entwicklungsstadien unterteilen. Wir nennen das Tanner-Stadien nach einem Kinderarzt, der diese Zwischenstadien sehr genau definiert hat. Mit beginnender Brustentwicklung, mit beginnender Schambehaarung. Und wir können ganz klar Gruppen beschreiben, die sagen, nur das interessiert uns. Nur die beginnende Pubertät, die beginnende Schambehaarung, die beginnende Brustentwicklung. Das sind die Körper, die in den Begleitfantasien bei der Selbstzufriedenheit bei mir vorkommen. Sonst nichts. Keine Frauen, keine Mädchen, sondern nur dieses eine Entwicklungsschema. Und auch das wird dann dazu führen, dass man den Kontakt einfach besser findet mit Menschen, die dieses Schema aufweisen. Und natürlich, wenn Sie 1% zugrunde legen, dann ist davon auszugehen, das wissen wir, das sind alle nur Berufsgruppen sich Menschen mit einer solchen Ausrichtung finden. Und manchmal haben sie vielleicht auch ein Zusammentreffen dieser 1% mit der ja viel, viel seltenen Genialität, die bei Schiller vorlag. Aber eine solche Verknüpfung ist durchaus denkbar.
Klaus Beyer nimmt mit der Beschreibung einer sexuellen Präferenzstruktur und der zentralen Masturbationsfantasie Figuren des psychoanalytischen Denkens auf. Das Ziel seines Ansatzes besteht allerdings vor allem in der Ermöglichung einer Verhaltenskontrolle der Pädophilen. Zu einer Beschreibung der Dispositive des perversen Erwachsenen und des missbrauchten Kindes gehört heutzutage auch eine Beschreibung zerebraler Vorgänge. Um die Fragwürdigkeit einer Orientierung an kindlichen Wünschen zu betonen, stützt sich Klaus Beyer vor allem auf die fehlende Hirnentwicklung des Kindes.
Was lernen die in unserem Therapieprogramm? Keine sozial unkontrollierten Situationen mit Kindern, keine Bildmaterialien ins Spiel bringen, die ja ohnehin nicht zu nutzen sind, auch von einem selber nicht. Und damit eben, das war ja ihr Punkt, die kindliche Entwicklung in dem Punkt unbeeinflusst zu lassen. Ich muss hier vielleicht als Letztes anfügen, dass wir längst wissen, dass sich die jugendliche Gehirne sehr unterscheiden von den Erwachsenen, nämlich dahingehend, dass die Hirnzentren, die kritisches Denken verschalten, spätestens reifen. Deshalb treffen die auch so viele Entscheidungen, die nicht die perspektivische, prospektive Fähigkeiten aufweisen. Also der Neokortex, der präfrontale Kortex, reift zum Schluss, während das limbische System, das Emotionen verschaltet, schon gereift ist. Das muss man natürlich zugrunde legen. Man kann nicht jetzt schließen aus irgendeinem Verhalten von Kindern, die ja ganz anderen Motiven folgen könnten, die finden es super. Denen fehlt ja gerade diese kritische Reflexionsfähigkeit, weil sie dafür hirnphysiologisch noch gar nicht ausgebildet sind.
Dieter Leopold kann sich mit dem Gedanken, dass Schiele heute als pädophil gelten würde, nicht recht anfreunden.
Es gab ja diese für den Film beeindruckende Episode der 3 Wochen in diesem Untersuchungsgefängnis. Und wir kennen, das existiert ja noch heute, es ist praktisch eine mittelalterliche Mönchszelle, könnte man sagen. Ja? Also natürlich vollkommen ohne angenehme Atmosphäre und so weiter. Man kann das besuchen in der Lenkart. Es gibt Aquarelle, die der Schiele einige wenige gemacht hat in dieser Zeit. Auf einer steht, nicht gestraft, gereinigt fühle ich mich. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass er 3 Wochen, wo er Angst haben musste, dass vielleicht seine Existenz vernichtet wird, weil der Prozess hätte ja auch anders laufen können, dann glaube ich, eine Möglichkeit, sich das vorzustellen, ist, diese 3 Wochen waren eine Art von Eigentherapie durch die Situation.
Die aber auf keinen Fall dazu führen, dass die Präferenz sich ändert. Vielleicht soll ich dann noch anfügen, wir wissen längst, dass es Mischungen gibt, also dass es Männer gibt, die sowohl das kindliche als auch das erwachsene Körperschema als in ihrer Präferenzstruktur einprogrammiert haben. Und es gibt auch die Hebephilie in Verbindung mit der Ansprechbarkeit auf das erwachsene Körperschema. Das heißt, sie haben eine Alternative dann in der Realisierung von sexuellen Wünschen. Das ist anders, als wenn sie einen sogenannten ausschließlichen Typus aufweisen. Das heißt, in ihrer Präferenzausrichtung ausschließlich das kindliche Körperschema als attraktiv und erregungssteigernd einprogrammiert ist.
Privatdozent Fritz Lackinger ist Psychologe, Psychoanalytiker im Wiener Arbeitskreis für Psychoanalyse. Er hat in der Arbeit mit forensischen Straftätern Erfahrungen mit Pädophilen gesammelt und er rückt das phantasmatische Moment der Pädophilie ins Zentrum. Der Pädophile bildet eine unmögliche Lösung für eine anders nicht erträgliche, nicht zu bewältigende Situation aus.
Ich habe die Möglichkeit gehabt, im Rahmen einer Arbeit in einer Justizanstalt und danach noch 10 Jahre in der forensischen Nachbetreuung mit Straftätern zu arbeiten, von denen viele auch Sexualdelikte begangen haben. Und aufgrund meines psychoanalytischen Ansatzes habe ich diese Therapien zum Teil höher frequent, also mit mehreren Stunden pro Woche führen können und auch über längere Zeit. sodass sich die Möglichkeit ergeben hat, relativ tiefgehend über die Fantasietätigkeit und die auch zum Teil unbewussten Motive, die zu diesen Handlungen führen, zu sprechen. Jetzt ist es eben auf der Verhaltensebene so, dass die Besonderheit des Pädophilen in der Zeit der Pubertät auffällig wird oder dem Betroffenen selbst in einer Form bewusst wird. Oft merken sie es nicht selber sofort, sondern versuchen zunächst eine so quasi normale Beziehung zu einem gleichaltrigen Partner zu beginnen, merken aber innerhalb kürzester Zeit, dass das bei ihnen irgendwie anders läuft, nicht funktioniert, diese ersten Beziehungsversuche scheitern und es tauchen dann diese Gefühle auf, anders zu sein und sich eigentlich für wesentlich jüngere Partner zu interessieren. Jetzt könnte man sozusagen den Eindruck kriegen, das ist eine Veranlagung, die durch die Hormonentwicklung während der Pubertät sozusagen ins Manifeste hervortritt, aber eigentlich in einer gewissen Latenz von vornherein vorhanden ist. Meine Erfahrung in diesen psychoanalytischen Therapien ist die, dass sich das, was hier im Alter der Pubertät hervortritt, eine langwierige, latente und eben komplexe Fantasieentwicklung zuvor geht, eine Art Inkubationszeit, und die eigentliche Krankheit bricht dann zu einem gewissen Zeitpunkt aus, aber schon vorher entwickeln sich seit der frühen Kindheit Fantasien, die der Verarbeitung einer ganz schwierigen inneren Situation dienen. Also ich würde meinen, dass die pädophile Fantasie ein abwegiger, aber dennoch ein Lösungsversuch aus einer aussichtslos erscheinenden kindlichen Situation ist. Ich habe mehrere Patienten, die als Kinder offensichtliche Selbstmordversuche gemacht haben. Würde also möglicherweise so weit gehen, dass es in der Regel eine suizidale Kindheitskrise ist, die vor die Alternative führt, entweder setzt dieses Kind tatsächlich seinem Leben ein Ende oder produziert einen suizidalen Unfall oder es wandelt seine innere Welt gewissermaßen in eine perverse Welt um eine unerträgliche Situation überleben zu können. Es ist also eigentlich eine Überlebensstrategie. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie kommt es zu dieser Krise? Und man kann, obwohl jeder Fall natürlich einzigartig und ganz individuell zu analysieren ist, gibt es doch auch typische Merkmale, wie es zu dieser Situation kommt. In fast allen Fällen, die ich kennengelernt habe, das sind schon mehrere Dutzend, finden wir ein Mutterbild, das ist nicht identisch mit der realen Mutter, sondern stellt eine psychische Verarbeitung der realen Erfahrungen dar. Aber im inneren Erleben wird die Mutter als überwältigend, unabgegrenzt und oft emotional oder sogar sexuell übergriffig erlebt. Es ist also manifest eine extrem belastende Verstrickung mit der Mutter zu finden, während die Vaterbilder in der Regel dadurch sich auszeichnen, dass sie durch Abwesenheit, sei es physische Abwesenheit oder eine Art psychische Unerreichbarkeit repräsentiert sind oder eben gewissermaßen nicht psychisch repräsentiert sind. Die Väter können keine wirkliche innere psychische Bedeutung bekommen, weshalb eben die inzestuöse Dynamik mit der Mutter derartig überhand nehmen kann. Und die pädophile Fantasie dient meiner Meinung nach der Bewältigung dieser Situation. Es besteht einerseits eine übergriffige Nähe zu dieser Mutter, die aber gleichzeitig gehasst wird. Es ist also ein extrem ambivalentes Liebe-Hass-Verhältnis, das sich in der pädophilen Fantasie, glaube ich, in einer bestimmten Weise konstelliert. Also diese, was wir dann als sexuelle Präferenz am Ende dieses Prozesses Prozesses wahrnehmen, ist nicht eine einfache Prägung auf ein bestimmtes Schema, sondern es ist eine aktive Formung eines Missbrauchserlebnisses, das gewissermaßen projektiv umgedreht wird. Es findet zumindest ein Teil des Selbst, des Selbstgefühls des zukünftigen Pädophilen identifiziert sich mit dem als übergriffig erlebten anderen und versucht, sein eigenes missbrauchtes Selbstgefühl, sein Gefühl, schwach und verletzt zu sein, nach außen loszuwerden. Und wenn sich jetzt ein Kind findet, das eine gewisse Ähnlichkeit mit dem eigenen Selbstbild dieses Alters hat, dann wird dieses verletzte, missbrauchte Selbst auf dieses Kind projiziert und es ist damit sozusagen als potenzielles Opfer besetzt.
Wenn 5 Sexualwissenschaftler privat zusammensitzen und einer schneidet das Thema Pädophilie an, bricht innerhalb kurzer Zeit heftiger Streit aus, schreibt Sophie Nett-Becker in dem schon erwähnten Artikel über Pädophilie zwischen Dämonisierung und Verharmlosung. Auch beim Podiumsgespräch im Leopold-Museum bleiben die Divergenzen nicht aus. Klaus Beyer hält eine Suche nach Ursachen pädophiler Neigungen, wie sie Fritz Lackinger vorgeschlagen hat, für nicht zielführend.
Wir haben immer die Suche nach irgendwelchen kausalen Herleitungen, was könnte der Grund dafür gewesen sein. Und es gibt ihn nicht. Man muss einfach auch den Mut haben zu sagen, menschliche Sexualität ist nun mal in dieser Breite organisiert und da gibt es sexuelle Minoritäten. Es gibt die Pädophilie, es gibt Menschen, die sind androphil, also das gleiche Geschlecht orientiert, das gibt es bei Männern wie bei Frauen. Wir haben ein riesiges Spektrum, wir haben eine Vielfalt. Und alle, die Besonderheiten aufweisen, sagen, das ist auch der Jugend so und wir müssen gar nicht auf die Suche gehen nach irgendwelchen Hintergrundserklärungen. Und man muss sich doch mal eine Frage stellen. Wir haben ganz viele Jugendliche, die auch aus zerrütteten Verhältnissen kommen, die auch suizidal sind, die aber auch frauenorientiert sind. Und zu mir ist noch nie ein erwachsener Mann gekommen, der auch frauenorientiert ist und hat gesagt, bitte helfen Sie mir, ich möchte gerne eine andere sexuelle Orientierung haben. Ist doch komisch. Ne? Das heißt, wir sind hier mit etwas anderem konfrontiert, nämlich einer Minorität anzugehören, führt zu einer Selbstablehnung. Und das, meine ich, ist psychodynamisch äußerst wichtig aufzugreifen. Wir haben immer ein selbes Übertragungsmuster, nämlich dass die erwarten, dass wir sie ablehnen, dass sie erwarten, dass wir sie schlimm finden und eigentlich bestrafen. Und denen zu vermitteln, das tun wir nicht. Wir werden niemanden bewerten hinsichtlich seiner sexuellen Ausrichtung, aber wegen seines Verhaltens. Und wir helfen ihnen, das sicher zu kontrollieren.
Kraft-Ebing hat den Begriff der Pädophilie geprägt. Sein Hauptwerk Psychopathia Sexualis markiert 1896 einen Übergang von einem kriminalisierenden zu einem ordnenden, klassifizierenden psychopathologischen Zugang zu den Pädophilen. Kraft-Ebing hat herausgearbeitet, dass nicht jede pädophile oder pädosexuelle Handlung auf Pädophilie im strukturellen Sinn schließen lässt. Auch Sophie Nett-Becker unterstreicht in ihrem Text, dass strukturell Pädophile nur einen kleinen Teil der Erwachsenen ausmachen, die Kinder sexuell ausbeuten. Es gilt also, mit sorgfältigem Augenmaß vorzugehen. Was Egon Schiele betrifft, sind sich die Teilnehmerinnen des Podiumsgesprächs nicht einig. Hilde Berne ergreift für Schiele Partei.
Ich glaube, es ist, wenn auch zu diesen 1% gehört hat, wie Sie sagen, die pädophile Neigungen hatten, dass er eine Möglichkeit gehabt hat, das auszuleben, ohne irgendjemandem Schaden zuzufügen. Und wenn dieses eine Mädchen, die Tatjana, traumatisiert wurde in ihrem Leben, dann eher durch die Gerichtsverhandlung als durch die Schiele, hoffe ich.
Der Schweizer Psychoanalytiker Pierre Passet hat vor kurzem betont, dass pädophile Neigungen zum menschlichen Repertoire dazugehören. Die Verhältnisse zwischen Menschen, zwischen Eltern und Kindern, sind stets auch sexuelle Verhältnisse im psychoanalytischen Sinn. Das heißt, es werden in den Interaktionen sexuelle Botschaften, verstandene und unverstandene, ausgesandt und empfangen. Von beiden Seiten. Sie tragen dazu bei, dass auch der edelste pädagogische Eros eine eindeutig sexuelle Komponente hat, auch wenn diese nicht ins Auge springt, wie Pierre Passet im Zürcher Tagesanzeiger schreibt. Der Umgang mit den sexuellen Botschaften ist eine intergenerationelle Aufgabe. Sie erfolgt über Generationengrenzen. Pädophilie ist Ausdruck davon, das betont Pierre Passet ebenso wie Sophinette Becker, dass die Generationenschranke nicht eingehalten wird. Diese Nicht-Einhaltung ist allerdings nicht nur ein Problem von Einzelnen, sondern sie ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Darauf weist auch Fritz Lackinger in seinem letzten Statement beim Podiumsgespräch ausdrücklich hin.
Aus meiner Sicht ist Pädophilie vom Thema Missbrauch nicht zu trennen. Ich glaube, das übergreifende Thema ist eigentlich der Missbrauch. Die Pädophilen sind eine Untergruppe der breiteren Gruppe der Missbraucher und die Missbraucher sind wiederum auch nicht völlig aus der Gesellschaft herausgestanzt, sondern sie sind Teil einer missbräuchlichen Gesellschaft.
So gilt es nun ganz besonders aufmerksam zu sein, nicht durch Pathologisierung von Einzelnen ein viel weiterreichendes Problem zu verharmlosen. Barbara Hellige warnt ganz in diesem Sinn vor Verallgemeinerungen und vor einem hysterischen Diskurs über Pädophilie und Pädophile.
Ein großes Problem sehe ich in der derzeitigen Hysterisierung auch der Öffentlichkeit. Das Wort Pädophil fällt unheimlich schnell, ja, ist selten oder sehr, sehr häufig ist das gar nicht gemeint. Das, was wir hier jetzt besprochen haben, zum Beispiel bei der Kommission am Wilhelminenberg haben wir festgestellt, dort gab es schon vereinzelt Erzieher mit pädophilen Neigungen, was wir aus gewissen Verhaltensmustern geglaubt haben herauszulesen. Gleichzeitig war das der Missbrauch, der sexuelle Missbrauch von Kindern viel, viel häufiger eine Machtdemonstration, die den Menschen an seiner empfindlichsten Stelle zerstören sollte. Also das haben wir leider, das, was in hohem Ausmaß, also diese unendliche Traumatisierung, dieses schreckliche Schicksal bei vielen Kindern ausgelöst hat. Also einerseits, ich glaube, eine genaue Beobachtung des Phänomens und das nur dort anzusiedeln, wo es tatsächlich ist. Die Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit werden immer noch strengere Strafen, vielleicht ein Wort dazu, weil das ja ein beliebtes Thema ist, Strafdrohung erhöhen, mit Vorsicht zu genießen. Aus meiner Sicht hat das nicht nur die Problematik, dass man zu leicht glaubt, man hat was getan und in Wirklichkeit ist überhaupt nichts geschehen. Vor allem bei einem Delikt, das ja in einem ganz, ganz hohen Ausmaß im Dunkel, also mit dunklen Ziffern konfrontiert ist. Das heißt, wir müssen damit leben, dass ein ganz, ganz großer Prozentsatz dieser Delikte nie zu Gericht kommt. Das heißt, je weniger Delikte aufgedeckt werden, desto uninteressanter ist die Strafdrohung. Und wenn der Täter glaubt, er schafft es, er wird eh nicht entdeckt, dann ist auch die Strafdrohung nicht mehr so ein Thema. Also Vorsicht bei der Strafdrohung, die hat nämlich noch einen anderen unangenehmen Effekt. Sehr oft befindet sich ein präsumtiver Täter im näheren Bereich der Familie. Das kann der Stiefvater, das kann der Vater, kann die Mutter sein. Die Frauen sind heute nicht reingekommen. Auch dort gibt es Übergriffe. Und das heißt, die Hürde der Anzeige wird umso größer, je größer die Strafdrohung ist und je größer der soziale, die Gefahr des, und ich sage es jetzt krass, des sozialen Todes ist. Ja. Das ist ja für einen Menschen, dessen beschuldigt wird, sehr oft wirklich ein soziales Desaster. Und wenn dann noch die Möglichkeit dazu kommt, dass es auch unschuldig passieren kann, ist das eine ganz, ganz schwierige Gemengelage. Also meines Erachtens wäre es wünschenswert, dass die öffentliche Diskussion etwas weniger hysterisch ist und vor allem auch eben die Neigung von der Handlungsweise unterscheidet.
Das waren die heutigen philosophischen Brocken. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Im Namen von Redaktion und Technik verabschiedet sich Ulrike Kadi.